ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Stellwerksprobleme sind der Berliner Sommerhit des Jahres 2025. Seit Wochen verursachen sie immer wieder Probleme auf der S-Bahn, führen zu Zugausfällen, Unterbrechungen und langen Wartezeiten. Und dann gibt es ja auch noch die ganz normalen, also geplanten Reparaturen. 12 S-Bahn-Linien waren heute von Störungen betroffen. 12. Für die Fahrgäste heißt das Quälerei und Geduldsprobe in einem. Unsere Reporterin Oda Tischewski hat sich umgehört.
Man verliert leicht den Überblick bei der Vielzahl der Problemzonen, die die S-Bahn gerade hat. Die Fahrgäste sind genervt.
Ich bin jetzt innerhalb der letzten 4 Wochen das 3. Mal in Berlin. Immer war ein Stellwerk kaputt. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein.
Als Berufstätiger ist das schon scheiße. Gebaut werden muss, ich verstehe das auch alles. Aber für mich persönlich ist das doof.
Was S-Bahn-Nutzende vor allem beklagen, die lückenhafte Kommunikation der Deutschen Bahn. Immer wieder werde man durch Ausfälle überrascht.
Wenn wieder Schule ist, fahre ich jeden Tag mit der S-Bahn. Auf dem Weg zur Schule ist es halt nervig, wenn dann morgens plötzlich irgendwie eine Bahn ausfällt oder so und man dann zu spät kommt.
Also im Moment sind sehr viele Baustellen da, noch mehr als normal. Und da ist dann überall Schienenersatzverkehr, dann weiß man nicht, wo der abfährt, dann kommt der unregelmäßig, dann steht der Bus im Verkehr und kommt nicht weiter.
Was für die Fahrgäste aussieht wie ein großes Chaos, ist für die S-Bahn eine Gemengelage verschiedener Probleme und die sind mal mehr, mal weniger absehbar. Was jetzt Stellwerksschaden heißt, betrifft oft die Gleisfreimeldeanlagen und die sind wichtig, zeigen sie doch an, ob die Strecke frei befahrbar ist. Und diese Anlagen sind veraltet, so die Bahn.
Die eingebaute Technik ist grundsätzlich robust. Die Fehleranfälligkeit ist in den vergangenen Jahren aber durch die Alterung und sich ändernde äußere Einflüsse, zum Beispiel extreme Temperaturschwankungen und elektrotechnische Einflüsse, gestiegen.
Die Umstellung der Stellwerke auf elektronische Anlagen zieht sich hin. So lange, dass die erste Generation aus den 90er Jahren ihre Altersgrenze bereits erreicht hat. Dazu die Bahn.
Nach Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks Schöneweide im Jahr 2027 wird die Berliner S-Bahn vollständig durch elektronische Stellwerke gesteuert. Für die elektronischen Stellwerke der ersten Generation gibt es bereits seit einigen Jahren Ablösestrategien. Die Stellwerke sind für einen Betrieb von mindestens 40 Jahren ausgelegt und werden schrittweise ersetzt. Für die wichtige Berliner Stadtbahn ist das bis Mitte der 2030er Jahre geplant.
Mitte der 2030er Jahre könnte sich dieses Problem also langsam erledigen, auch wenn es in einem Streckennetz wie dem der Berliner S-Bahn immer genug zu tun geben wird.
Die Berliner S-Bahn wird also noch ein bisschen länger vor sich hin quietschen, Oda Tischewski berichtete. Es gibt aber auch noch gute Nachrichten von der Schiene. Ab Dezember wird mit dem Fahrplanwechsel der Flughafen BER besser angebunden. Dann geht nämlich die Dresdner Bahn in Betrieb. Die soll vom Berliner Hauptbahnhof über Südkreuz aus der Stadt raus und dann in einem Bogen zum BER rollen. 20 Jahre lang wurde juristisch um die Strecke gestritten. 2017 begann dann endlich der Bau. Jetzt finden noch ein paar Restarbeiten statt und dann geht's im Winter los. Sebastian Schöbel aus der landespolitischen Redaktion in Berlin mit Einzelheiten.
Dass die Dresdner Bahn natürlich keine reine Erfolgsgeschichte ist, räumt der Bahnbevollmächtigte für Berlin und Brandenburg, Alexander Kaczmarek, umgehend ein.
Sie ist am Anfang der Beweis dafür gewesen, wie man möglichst so etwas nicht machen sollte. Streitereien zwischen Land, Bund, Bahn und allen Beteiligten. Das hat das Ganze in die Länge gezogen, über 20 Jahre.
Nun aber ist die Strecke endlich fertig. Ab 14. Dezember sollen hier die Züge Richtung Süden rollen. Natürlich auch, wie der Name der historischen Strecke verrät, nach Dresden. Doch zuerst wird man die Verbesserungen vor allem am Flughafen BER spüren, so Kaczmarek.
Eigentlich ist der BER jetzt ein Eisenbahnflughafen, weil er wirklich die Top-Anbindung hat.
Vom Hauptbahnhof soll es dann im 15-Minuten-Takt direkte Zugverbindungen zum BER geben. Mit dem RE20 und mit dem Flughafen-Express, der keinen Umweg mehr über Gesundbrunnen und Ostkreuz fahren muss. 23 Minuten soll die Fahrt ab Hauptbahnhof dann dauern, über Potsdamer Platz und Südkreuz. Doch nicht nur Berlin soll profitieren, sondern auch Brandenburg. Weil die Dresdner Bahn in anderen Teilen des Netzes Entlastung schafft, gibt es neue Direktverbindungen zum Flughafen aus Lübbenau, Oranienburg und Eberswalde. Sehr zur Freude von Brandenburgs Infrastrukturminister Detlef Tabbert.
Für uns ganz wichtig ist, dass nicht nur das Berliner Umland angebunden wird. Wenn wir an die Entwicklung in Cottbus denken, an die Hochschule, die da entsteht, glaube ich, ist es wichtig, dass dort die Anbindung zum Flughafen besser wurde.
Auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde freut sich.
Es ist ein Konglomerat von Verbesserungen. Es fällt nichts weg, sondern es gibt zusätzliche Leistungen. Also ganz klasse für die Metropolregion Berlin und Brandenburg.
Denn auch für den Fernverkehr bringt die neue Trasse Verbesserungen. Vor allem, weil die Anhalterbahn, also die Strecke zwischen Anhalter Bahnhof und Teltow, nicht mehr so viel Verkehr stemmen muss. Einmal die Zähne zusammenbeißen müssen die Bahnfahrenden aber dann doch, bevor es losgeht. Vom 24. Oktober bis 13. Dezember muss das Südkreuz für alle Züge außer die der S-Bahn voll gesperrt werden, damit neue Technik installiert werden kann. Dann aber soll, so das Versprechen, Berlins Nahverkehr einen Qualitätssprung nach vorne machen. Darauf gewartet wurde allerdings auch lange genug.
Schauen wir mal, ob das alles auch so funktioniert, Landespolitikreporter Sebastian Schöbel informierte. Waldbesitzer in Brandenburg sehen ein verschenktes Jahr in Sachen Waldbrandschutz. Erst die lange unklare Haushaltslage und jetzt noch Streit in der Landesregierung. Das alles hat den Bau neuer Löschwasserbrunnen oder von Brandwegen im Forst sehr gebremst. Jetzt aber gibt es endlich eine Förderung und die Einigung darüber, denn ohne diese sind viele Maßnahmen kaum möglich. Auf dieses Signal warten die Waldbesitzer und Arbeiter aber auch schon sehr, sehr lange, erfuhr unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
Fürstenwaldes Stadtforstdirektor Thomas Weber hakt das Jahr 2025 für den Waldbrandschutz eigentlich schon ab. Dabei müsste er dringend Brandschutzwege ertüchtigen. Doch dafür müsste er Unterstützung beantragen und da klemme es in Brandenburg gerade gehörig.
Es gibt im Moment überhaupt keine freigeschaltete Förderung für den Wald. Also wir haben dieses Jahr wieder verloren. Weil wir müssen bis zum 31. Oktober müssen wir alle Rechnungen schon wieder ans Land geben.
Kaum zu schaffen. Angebote einholen, vergleichen, Anträge ausfüllen, wenn es wieder geht. Der Stadtwald von Fürstenwalde ist mit 4.700 Hektar einer der größten im Land. Zur nahen Spree und zu den 10 Löschwasserbrunnen würden befestigte Wege angelegt, so Weber. Hier komme problematisch hinzu, dass die maximale Fördersumme den Regeln für Wegebau hinterherhinke.
Man bekommt für einen laufenden Meter Wegeausbau 40 Euro maximal. Wenn ich aber in Naturstein bauen muss, weil eine Behörde mir das vorschreibt, dann sind auch ganz schnell 60, 70 Euro pro laufenden Meter. Und dieser Mehranteil, den muss ich dann selber finanzieren.
Für private Waldbesitzer oft kaum zu stemmen, so die Erfahrung des Stadtforstdirektors. Die Folge, Wegebau oder Pflege fällt ganz aus. Trotzdem wollte Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach die Waldbesitzer auch zur Beteiligung an den Kosten für alle Waldbrandschutzmaßnahmen verpflichten, etwa auch für Löschwasserbrunnen mit 20%. Bei der Opposition Kritik daran. Der forstwirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Julian Brüning, sagt, hier sei eine 100%ige Förderung wie bisher weiter wichtig, um nicht am Ende für Waldbrandschäden deutlich mehr ausgeben zu müssen als für die Vorbeugung.
Gerade Klein-Privatwaldbesitzer könnten sich diese Maßnahmen nicht mehr leisten und am Ende ist es eine Gefahr für die Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, direkt an einem Wald oder auch für unsere Einsatzkräfte, die dann möglicherweise zu einem Waldbrandgeschehen nicht mehr hinkommen können.
Auch Land- und Forstwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt, SPD, will eine 100% Förderung. Doch überzeugen konnte sie den Finanzminister lange nicht. In der Folge war sämtliche Förderung ausgesetzt. Der Waldbesitzerverband schlug Alarm, Ministerpräsident Dietmar Woidke wollte es zur Chefsache machen. Nun aber hat sich die Forstministerin durchsetzen können.
Die aktuelle Haushaltssituation ist keine rosige Situation. Und natürlich verstehen wir auch die Argumente des Finanzministers. Es war eine sehr langwierige Diskussion, die wir hier hatten. Und ich glaube, wir sind da zu einem sehr, sehr guten Konsens gekommen.
Die 100% Förderung bleibt. Nun muss noch das Fördersystem für Waldbrandschutzmaßnahmen auch wieder anlaufen. Zeitnah, so ein Ministeriumssprecher, sollen dann auch die Waldbesitzer ihre Anträge wieder einreichen können.
Also endlich die Einigung bei der Förderung des Waldbrandschutzes, aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Es ist Erntezeit auf den Feldern und auch in den Obstplantagen. Das Hin und Her beim Wetter hat offenbar keine größeren Schäden angerichtet. Und so hängen jetzt beispielsweise die Apfelbäume krachend voll mit frischen Äpfeln. Wie wuppt die Spreewaldmosterei in Burg diese Schwemme? Heute begann nämlich die Annahme von Äpfeln und der Ansturm war schon groß, auch weil es in ganz Südbrandenburg nur noch 2,5 Mostereien gibt. RBB-Reporterin Jasmin Schomba war in einer dabei.
3 Stunden hat Familie Löcher am Sonntag Äpfel gepflückt. Heute haben sie sich eingereiht und wollen nur eins.
Ja, wir wollen unsere eigenen Äpfel aus dem Garten hier zum Mosten bringen. Naja, und denn jetzt nehmen wir ja dann Saft mit.
Und damit sind sie nicht alleine. Seit heute surrt das Förderband in der Spreewaldmusterei Jank und auch dieser Herr hat den Hänger voller reifer Äpfel.
Was vorher ja so wenig war, ist dies ja zu viel.
Jetzt wird also gewogen. Und das macht Enrico Kasprich-Jank. Er hat ordentlich zu tun. Kein Vergleich zum letzten Jahr.
Letztes Jahr waren ja keine. Das ist jetzt viel. Also es geht ja von früh an schon durchgängig weg, ohne Pause. Ein Auto nach einem.
So soll es sein. Chefin Christina Jank hat diesen Tag lange erwartet.
Ich habe es gar nicht erwarten können, dass das Band heute läuft, tatsächlich. Bei voriges Jahr war es ja eine absolute Katastrophe. Und wir haben eigentlich den Tag uns hergesehnt, heute hier beginnen zu können. Und als ich früh aus dem Fenster schaute, da dachte ich, oh ja, sind schon ein paar Kunden da.
Heute, am ersten Annahmetag, ist der Bunker schon gut gefüllt. 14 Tonnen sind schon drin und es geht weiter.
Die Leute bringen sehr viel. Ne? Also es ist nichts unter 100 Kilo, es sind dann schon mal 200 Kilo oder einer hatte 768 Kilo. Freut uns natürlich erst mal am ersten Tag. Ja, die werden dann heute, so gut wie wir das schaffen, natürlich alle weggepresst. Und ich schätze mal, dass der Chef dann gleich davon den ersten Apfelsaft füllen wird morgen, damit wir überhaupt Apfelsaft im Haus haben, denn bis heute haben wir keinen.
Die ersten Apfelbringer bekommen ihren Saft also nachgereicht. Für 100 Kilo Äpfel gibt es ca. 86 Flaschen Saft. Und nach den Äpfeln folgen dann ab Mittwoch die Birnen.
Tja, gut, was los in den Mostereien in Südbrandenburg. Jasmin Schomba informierte.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Nadja Tenge und Silja Sotke. First Date in der Platte. Gerade in Hochhäusern, in denen besonders viele Menschen leben, ist die Einsamkeit der Einzelnen ja oft groß. Die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg in Brandenburg an der Havel hat sich etwas einfallen lassen, um die Bewohner miteinander in Kontakt zu bringen. Beim Blind Date Dinner zu zweit soll gute Nachbarschaft, Freundschaft, im besten Falle Liebe herumkommen. Drei Paare wurden unter den vielen Bewerbern ausgewählt, erzählt Katja Fischer von der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg.
Wir haben die Hobbys abgefragt, die Interessen und so haben wir versucht zu matchen. Und es ging ja nicht hauptsächlich um die Liebe, sondern eher, dass sich Menschen treffen, die vielleicht einsam sind. Aber die meisten, die sich beworben haben, haben sich wirklich für die Liebe entschieden.
Silke und Gabi sind zwei der weiblichen Teilnehmenden bei First Date in der Platte. In entspannter Wohnzimmeratmosphäre treffen sie in einem Pop-up-Restaurant in einer Wohnung der sanierten Platte gleich ihre männlichen Blind Dates zum Drei-Gänge-Menü.
Ich bin jetzt seit 4 Jahren geschieden und bin der Meinung, ja. Könnte mal wieder was passieren.
Das war eine spontane Idee. Ich war zum Quatsch im Quartier und habe da erfahren, dass die Veranstaltung hier stattfindet. Und da habe ich gedacht, ja, machst du es einfach mal, probierst es.
Dritte Dame im Bunde heute Abend ist Platte-Bewohnerin Silvia. Ein bisschen Überwindung hat es sie gekostet.
Ich habe zu Hause lange überlegt und mit meinen Freunden gesprochen, ob ich halt hergehe oder nicht. Und dann kommt immer dieser berühmte Satz, du hast ja nichts zu verlieren. Ist ja richtig, aber man muss ja Mut haben.
Für das leckere Dinner hat die Wohnungsbaugenossenschaft extra einen Catering-Service engagiert. Den Gästen soll es an nichts fehlen. Und nun sind die Männer eingetroffen. Silvias Datingpartner Frank freut sich vor allem auf eins.
Hier gibt's Essen.
Silkes Dinnerpartner heißt Henry und der hat mehr als Essen im Sinn.
Ich bin Genossenschaftsmitglied hier von der WBG und fand die Idee sehr originell. Erstens, dass man sich auch vernetzt innerhalb der WBG und auch nette Leute kennenlernen kann.
Volltreffer, genau das möchte Katja Fischer von der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg mit dem Date in der Platte erreichen.
Wir sind ja eine Genossenschaft und da sind Kontakte eben wichtig. Und besonders in Wohngebieten, wo mehrere Menschen auch in einem Eingang wohnen, die müssen sich gut verstehen. Und es ist wichtig, dass sie miteinander reden, dass sie in Kontakt kommen.
Die Eventidee stammt von Anja Tietze. Sie hat schon oft Menschen zusammengeführt.
Ich habe bei jedem gemerkt, dass sie danach lächeln. Und das ist eigentlich schon viel wert. Also dieses Lachen, dieses Aufgeregtsein, dafür ist es einfach alle Male wert.
Am First-Date-Tisch von Silvia und Frank ist das Lächeln und Lachen anderer Art. Silvia muss nämlich viel Humor aufbringen hinsichtlich der tatsächlichen Absichten ihres Dating-Partners.
Ja, ich habe ja einen jungen Mann am Tisch zu sitzen, der gekommen ist, weil er Hunger hat. Ja, also muss er meins mitessen. Sie sind wirklich nur wegen des Essens?
Nur wegen des Essens.
Anders am nächsten Tisch. Silke und Henry haben einen Draht zueinander gefunden.
Ja, ganz entspannt. Macht Spaß.
Ja, wir haben uns einiges zu erzählen, ne? Ja, ist okay.
Die Wohnungsbaugenossenschaft hat schon verschiedene Events in der Plattenbausiedlung angeboten. Dieses Format ist für alle eine Premiere und die geht dem Ende zu. Fazit von Silvia und Silke.
So, das erste Mal ist halt immer ein bisschen schwierig, aber es kann ja jedes Mal anders sein. Also ich würde es definitiv nochmal machen, auch in der Atmosphäre.
Ich habe einen sehr netten jungen Mann kennengelernt.
Oh, sind die Fantasy.
Doch, also doch, ich bin doch. Wir haben uns gut unterhalten, gut verstanden.
Ja, kann ich mich absolut anschließen.
Vielleicht sehen Sie sich ja bald wieder, vielleicht beim Balkon-Theater-Event schon am kommenden Wochenende. Dann sind auch alle First-Date-Bewerber und Bewerberinnen eingeladen, die beim Dinner nicht dabei sein konnten.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.